Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Ach, servus Karl, das hat ja schon mal wunderbar geklappt hier.
Ja, hallo Maurice, hallo, hi.
Hi, ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein ganz neues Format, glaube ich. Du hattest bislang zwar viel digital auch schon gemacht, gerade mit deinem Podcast jetzt seit über einem Jahr, klug an. Technik, den ich auch sehr empfehlen kann und hatte dich jetzt angefragt für einen Livestream und erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe viele Fragen, ich glaube, im Vorfeld hast du schon einige auch gesehen. Und freue mich auf den Stream heute mit dir.
Ja, freue mich auch. Ja, bin gespannt. Wie gesagt, auch für mich mein erstes Instagram Live.
Ja. Sehr cool, Karl. Du hast für diejenigen, die dich noch nicht kennen, du warst ja sehr umtriebig in deinem Leben. Du hast einige Dinge gemacht. Du hast im Alter von 25 Jahren eine Bank gegründet, was ja nicht ganz typisch ist. Nämlich die Consorsbank, bei der ich heute auch noch bin. Und sie war damals Deutschlands erster Online-Broker. Danach, ich glaube, durch die Dotcom-Blase musstet ihr verkaufen dann auch an BNP Paribas. Und danach hast du aber den Kopf nicht in den Sand gesteckt, hast dann irgendwann die Quirinbank gegründet. Und ja, wie kam es dazu, dass du schon im Alter von 25 Jahren quasi eine Bank gegründet hast?
Also erstmal muss ich zugeben, ich habe ganz gute Startbedingungen gehabt, weil ich habe schon als Kind über Bankvieh gehört, weil ich aus der 6. Generation einer Bankiersfamilie komme. Und ich habe, wenn du so willst, schon am Abendbrottisch immer viel über Unternehmer, über Bank gehört. Wobei ich sagen muss, mein Vater gar nicht auf der Anlageseite war, sondern ganz klassisch im Kreditgeschäft. Ja, aber wie es dazu gekommen ist mit nicht mal 25, das war ganz einfach. Ich war Student an der Uni in Nürnberg und wir haben uns da jeden Montag getroffen, haben und ja, irgendwann ist mir dann aufgefallen, ja, für uns, die sich auskennen an den Märkten, da gibt's eigentlich überhaupt keine Bank, die sozusagen schnell, kostengünstig und irgendwelche Informationen zur Börse überhaupt zur Verfügung stellt. Das war ein lausiger Service, sauteuer, du musstest 1% zahlen. Es gab noch damals kein Internet, wo du irgendwelche Charts anschauen konntest. Und du musstest im Grunde genommen bei der Bank anrufen und fragen, wie ist denn hier dann meine Order ausgeführt worden, oder hast 2 Tage oder 3 Tage auf die Post gewartet. Und dann war quasi die Idee, sozusagen den Privatanleger ganz nah wie ein Profi an die Börse zu bringen. Und so fingen wir dann an, erst mit Fax. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann waren wir aber damals die erste Bank, die damals über BTX, Datex J, also das war quasi das T-Online, sozusagen eine voll elektronisch die Order an die Börse geroutet haben und zurück. Und das für einen sauguten Preis. Also das war damals schon wirklich sehr, sehr spannend. Also wenn du so willst, aus einer studentischen Idee wurde dann sozusagen die Consors-Idee damals kreiert.
Okay, und du bist jetzt 52, wenn ich richtig gezählt habe. Das hat, ja, darf man nicht verraten, kann man aber googeln, Karl. Das sind die Nachteile, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, glaube ich. Dann lässt sich das schwer verleugnen. Also das heißt, du bist ja schon mehr als ein Vierteljahrhundert Unternehmer. Und ich hab mir für das heutige Interview mal drei Themenblöcke überlegt. Einmal quasi Karl-Matthäus Schmidt als Unternehmer. Darüber möchte ich mit dir sprechen. Dann auch als Investor, ein Thema, was dich ja auch schon sehr lange beschäftigt, und auch als Mentor. Und lass uns doch mal direkt mit dem Unternehmer starten. Und da habe ich dir die Frage mit auf den Weg gegeben. Und das ist ja eine sehr reflektierende Frage quasi, was deine wichtigsten Learnings jetzt in dieser gesamten Zeit gewesen sind. Und ich bin gespannt, was du dir da überlegt hast.
Die wichtigsten Learning als Unternehmer. Oh, jetzt ist aber eine breite Frage, aber ja, ich versuche das vielleicht mal für mich zusammenzufassen. Also erstmal ist ja die Frage, wer ist ein richtiger Unternehmer? Und ich habe mir, ja, oder andersrum gesagt, ich glaube, ein Unternehmer, der darf gar nicht zu schlau sein, nicht zu intelligent. Der braucht eine gewisse Naivität, sonst würde der nie sowas starten wie so ein Unternehmen. Ich meine jetzt nicht, dass man völlig naiv ist und von dieser Naivität beherrscht wird, aber man muss einfach ein Stück weit sozusagen die Naivität beherrschen. Aber ohne Naivität, ohne dass man, ja, wird man einfach kein Unternehmer. Dann siehst du nur noch Risiken und Probleme und dann passiert letztendlich nichts. Deswegen ist das, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige Entscheidung, um vielleicht das mal auf den Punkt zu bringen. Wenn ich gewusst hätte, wie aufwendig das ist, eine unabhängige Beratung in Deutschland zu starten, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das damals wirklich getan hätte. Deswegen, ja, man braucht sozusagen diese Lust, sozusagen irgendwas da zu verändern, und man muss vielleicht dann auch eben nicht alles bis zum Ende sich ausmalen und alle Risiken sehen, sonst tut man es eben nicht mehr. Ja, also von der Seite her, also eine gewisse Naivität ist notwendig. Und dann brauchst du natürlich eine gewisse Überzeugungskraft. Du musst motiviert sein. Und ich bin der Meinung, es gibt vielleicht auch andere Unternehmer, denen das wurscht ist. Aber ich denke, du musst am Ende heute auch Menschen mitnehmen und überzeugen und begeistern. Und das ist für mich, wenn du jetzt auf das Unternehmertum gehst an sich, mit einer breiten Frage, für mich sozusagen das Wichtigste, dass man sozusagen diese Themen in sich trägt.
Also Begeisterungsfähigkeit, ja auch übertragbar oder übersetzbar als die Fähigkeiten, sich selbst oder sein Produkt zu verkaufen?
Ja, natürlich. Am Ende, wenn dir es nicht gelingt, deine Unternehmensidee an den Mann zu bringen, dann kann sozusagen das noch so gut sein, dann hast du keinerlei Chance. Also sprich, am Ende das zu formulieren, was du willst, das ist für mich schon entscheidend. Und gerade für jemanden, der sehr stark, wie ich jetzt sag mal, auch von einer Idee lebt. Also mich hat immer angetrieben, wie wir vorhin auch bei der Consors-Idee hatten, sozusagen irgendwas zu bewirken, irgendwas besser zu machen, was vielleicht heute noch nicht so gut ist. Ne? Das war bei Consors, dass der Privatanleger ganz weit weg war von der professionellen oder von dem professionellen, ja, von den professionellen Märkten. Bei Quirin ist es ja das mehr das Thema Beratung, dass du die Leute eigentlich nicht wissen, wie sie richtig anlegen. Und wenn sie es am Kapitalmarkt sind, dann haben sie die falschen Produkte. Also mich hat immer angetrieben, irgendwas besser zu machen. Das ist für mich letztendlich der Reiz. Und auf deine Frage zurückzukommen, wenn ich am Ende das, was ich besser mache, nicht kommunizieren kann, dann habe ich natürlich verloren als Unternehmer. Dann bringe ich es nicht an den Mann und dann macht das alles keinen Sinn.
Wie hast du das gelernt, diese Fähigkeit? Also du nennst es Begeisterungsfähigkeit. Ich würde es fast nennen, die Fähigkeit zu verkaufen. Kannst du dazu einen Rat geben, was empfehlen?
Ich glaube, dass, also jeder Mensch ist anders, ja. Also es gibt extrem extrovertierte Menschen, denen muss man nichts beibringen. Aber sagen wir, denen das nicht in die Wiege gelegt ist, einfach früh anfangen. einfach früh anfangen. Und deswegen war für mich die beste Schule, sozusagen im jungen Jahren schon versuchen, die Dinge dann zu verkaufen. Zugegebenermaßen, wenn ich an die damalige Uni denke und so wie heute mein Sohn lernt, die lernen das alles viel früher, ne? Ich musste überhaupt nie was präsentieren, war mit tausenden gefühlten Studenten in einem Raum und kein Mensch hat sich für dich interessiert, wenn du heute natürlich schon viel mehr eben auch Präsentationen hast, Workshops und so weiter, wo du dann Ergebnisse präsentieren kannst. Also ich glaube, in der heutigen Zeit ist das die Menschen viel geübter. Aber kurzum, je früher man anfängt, desto besser. Also diejenigen, die schon das vielleicht als Schüler oder als Studenten machen, haben bestimmt einen Vorteil, als wenn man später anfängt.
Mhm. Und sag mal, jetzt können wir ja auch viel aus Fehlern lernen. Deswegen lese ich ja zum Beispiel ziemlich gerne, weil ich da aus Fehlern anderen vielleicht lernen kann und muss nicht teuer erstmal selber diese Fehler machen. Daher interviewe ich dich auch, weil ich aus deinen Fehlern vielleicht auch was lernen kann. Jetzt mal rückwirkend betrachtet, was sind denn deine größten Fehler als Unternehmer, die du gemacht hast, damit ich sie vielleicht irgendwann vermeiden kann?
Also ich glaube, ich muss dich enttäuschen. Erstmal muss jeder selber seine Fehler machen. Okay. Also ohne Fehler entwickelt man sich nicht. Und das gehört letztendlich auch, glaube ich, zum unternehmerischen Leben dazu. Fehler zu tun, es auch zuzulassen. Und die ganz, ganz große Kunst ist, dass man diese Fehler erkennt. Und obwohl du dich ja für was anderes entschieden hast, dann zu sagen, hey, das war ein Fehler, ich muss mich korrigieren, ich korrigiere meine eigene Meinung, wo ich vielleicht 50 Leute davon schon überzeugt habe und jetzt erkenne ich, das war falsch, sozusagen diese Größe zu haben, Fehler zu erkennen und sie zu korrigieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil du wirst, auch wenn du weitere 2000 Bücher dann irgendwann lesen wirst, bin ich mir nicht sicher, ob du jeden Fehler vermeiden kannst. Manchmal tut es vielleicht auch gut, die selber zu tun. Ja, wenn ich jetzt so an meinen größten Fehler denke, dann ja, also das, was mir schon in Erinnerung geblieben ist, irgendwann mal bei Consors war PayPal bei uns. Und wir haben das damals geprüft und überlegt, ja, wollen wir da investieren und so weiter. Haben es dann abgelehnt, weil es ein bisschen weiter weg war von dem Thema von Consors. Also das würde ich jetzt schon mal, das ist mal ein Fehler, den ich nie vergessen werde.
Ja, ich weiß gar nicht, PayPal hat doch bestimmt 400 Milliarden jetzt Marktkapitalisierung, oder?
Ich weiß es gar nicht aktuell, aber es ist, ich glaube, es hätte für das eine oder andere Leben gereicht.
Ja, spannend. Und jetzt hast du vorhin, als ich dich nach den wichtigsten Learnings auch gefragt habe, Naivität einen gewissen Grad an Naivität für den Unternehmer als notwendig bezeichnet. Das rührt wahrscheinlich daher, dass du sagst, rein rational oder rein statistisch gesehen, gehen ja wahrscheinlich 9 von 10 unternehmerische Ideen gehen in die Buchse quasi. Das heißt, ich habe ein enorm hohes Risiko. Und wenn ich ein hohes Risiko habe, dann ist ja auch immer Angst ein großes Thema. Das heißt, ja, wie gehe ich vielleicht trotz des hohen Risikos diesen Schritt in die Unternehmung rein, so wie du halt mit einer großen Vision dann oder einer großen Idee. Aber wie schaffe ich denn das, meine Angst zu bekämpfen, beziehungsweise nicht aus meiner Perspektive, sondern wie hast du es geschafft, ich sag mal, trotz wahrscheinlich großer Ängsten ins Handeln zu kommen?
Gibt es Unternehmer, die Angst haben? Das ist mir völlig neu. Nein, kleiner Scherz. Kleiner Scherz. Ich glaube, ein unternehmerisches Leben ist irgendwo anstrengend, Maurice. Also man kämpft da. Man hat ja irgendwie auch nie frei. Also natürlich hast du Freizeit und so weiter. Aber das treibt dich ja. Da fährst du mit dem Fahrrad irgendwann oder joggst und auf einmal kommt dir irgendwas in den Sinn aus deinem beruflichen Wegen. Und das ist ganz normal, dass man also sehr intensiv sich mit den Themen beschäftigen. Und dadurch ist auch das Unternehmertum an sich schon ein Stück weit anstrengend. Und na klar, gibt es auch Situationen, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel 2007, ja, wir waren gerade mit Quirin gestartet und dann bricht auf einmal, die Märkte brechen zusammen, du gewinnst keinen einzigen Kunden mehr, weil nichts mehr passiert an den Märkten. Da fängst du dann schon an, natürlich sozusagen auch Ängste zu haben und darüber nachzudenken, ist das richtig, wie man das tut. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sozusagen diese Ängste dann am Ende auch akzeptiert, ne? Und aber als Unternehmer musst du sie trotzdem in eine Ecke stellen und da stehen lassen und musst trotzdem deine Überzeugungskraft haben und die Dinge nach vorne treiben und einen kühlen Kopf bewahren und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist aus meiner Sicht letztendlich das, was man tun kann. Du kannst, das ist ganz natürlich, dass du Ängste hast, ne? Die müssen dich aber nicht schlechter machen, sondern besser machen. Deswegen darfst du dich nicht runterziehen lassen, sondern musst du wirklich in eine Ecke stellen und dich frei machen, überlegen, was ist jetzt das Richtige, was du zu tun hast. Und wir haben damals, um den Bogen zu spannen, dann einfach ein Stück weit Kosten rausgenommen aus dem Unternehmen, was auch schmerzhaft war. Wir haben auch Mitarbeiter ausstellen müssen, was jetzt definitiv meine schlechteste Übung ist, was ich eigentlich nicht mag. Aber es geht dann im Grunde genommen um die Gesamtgeschichte. Und kein Mensch wusste damals, geht es jetzt ein halbes Jahr, es lief dann ein halbes Jahr, aber es kann ja auch natürlich eineinhalb oder zwei Jahre gehen. Und dann musst du irgendwo wetterfest dein Haus machen und dann auch Entscheidungen treffen, die halt keinen Spaß machen, aber die du eben dann auch als Unternehmer treffen musst.
Mhm. Und wenn du jungen Unternehmern jetzt, die vielleicht gerade am Anfang stehen, einen Rat auf den Weg geben müsstest, welcher Rat wäre das?
Naja, ich habe ja auch schon Kinder, die größer sind, vor allem einer. Und die versuche ich dann immer zu motivieren am Ende, ne? Dass man irgendwo seine Träume leben muss. Ich glaube, das ist das eine. Was wichtig ist, gerade in Deutschland, glaube ich, tun wir viel zu wenig unsere unternehmerischen Träume leben, weil wir alle so stark in dieser Sicherheitswelt sind. Also trau dich, die Träume zu leben. Das ist Punkt eins. Das Punkt zwei, und das ist wirklich auch so ein bisschen Lebensmotto, der Weg entsteht beim Gehen. Also du musst irgendwann mal loslaufen. Also wenn du so immer nur drüber nachdenkst, könnte ich das tun oder könnte ich es nicht tun, dann passiert nichts. Und dann sage ich, du musst einfach mal loslaufen und der Weg entsteht dann auch beim Gehen, ne? Wenn du anfängst, an so einer Sache zu arbeiten, dann fallen dir auch nochmal neue Dinge auf. Wenn du das alles nur intellektuell durchdenkst, dann kannst du vieles vielleicht vorher schon erkennen, aber richtig passiert erst, wenn du losgehst. Also das ist der zweite Tipp. Dann finde ich ganz wichtig Team, dass du und also ich bin jetzt zum Beispiel ein Unternehmer, der nie, ich konnte jetzt nicht für mich nur allein machen. Ich habe immer Inspiration von anderen Menschen gebraucht. Also Consors habe ich damals mit einem gegründet, Rainer Mauch, der stärker auf der IT-Seite unterwegs war. Ne? Und. Also du brauchst schon irgendwo immer ein Team, was sozusagen deine Fähigkeiten ergänzt. Ja, und dann musst du vom Kunden, denke ich, das ist der vierte Thema, dass du vom Kunden her denkst. Das habe ich immer auch versucht. Ich glaube, das ist ja allseits bekannt. Und ja, und dann musst du Dinge auch durchziehen mit Kraft. Aber du da musst trotzdem flexibel bleiben. Ne? Man kann heute nicht mehr dann so nach Motto, ich marschiere Weil du stellst dann, wie gesagt, vielleicht beim Gehen fest, dass du an der einen oder anderen Stelle am Produkt noch ein bisschen was verändern musst. Also das sind so die Themen. Aber das Wichtigste ist, denke ich, wirklich, dass man sich überhaupt traut, dass man losläuft, irgendetwas tut und dass man ein gutes Team hat. Die drei Sachen, die würde ich jetzt mal mit auf den Weg geben wollen.
Okay, und dann hast du ja eine Idee, also vom Kunden aus her gedacht, hast du ja eine Idee umgesetzt, die ich ganz spannend finde mit deiner Quirinbank, dass du eine Bank gegründet hast, die keinerlei Provision annimmt und nur auf Honorarberatung ja, fungiert. Kannst du dazu deine Ideen nennen? Wie kam es damals zu dieser Gründungsidee?
Also es gibt eigentlich zwei Themen, die sozusagen Auslöser waren oder zwei Erlebnisse, die Auslöser waren für die Quirin-Gründung. Das eine war, dass mich immer wieder Leute, die Geld haben, gefragt haben, Karl, wo kann ich mein Geld anlegen? Wem kann ich vertrauen? Wer macht das anständig? Oder irgendwo so, ja, wo schicke ich den eigentlich hin? Weil wenn ich jetzt irgendwo jemanden in eine Bank oder zum Vermögensberater, Verwalter schicke, dann leider weiß man nicht, wie der dann wiederkommt. Ne? Ich sag gleich auch, warum. Und das zweite Erlebnis war, dass in der Endphase bei Consors ich festgestellt habe, dass eigentlich meine besten Kunden, also die besonders viel getradet haben, also ständig hin und her an den Börsen ihre Aktien oder was auch immer umgeschichtet haben, dass die 10 Monate im Jahr kein Geld verdient haben, sondern Geld verloren haben, nur 2 Monate positiv waren. Und dann fing ich an, eben drüber nachzudenken, naja, also irgendwie gibt es vielleicht Menschen, die brauchen Beratung und Hilfe. Und da habe ich mir den Markt angeschaut. Das ist ja relativ simpel in Deutschland. Der ist eben provisionsorientiert. Also wenn du heute in eine Bank gehst, dann verkaufen die dir irgendein Produkt. Da bezahlst du einerseits als Kunde die Bank, aber die Bank bekommt eben auch Geld von den Produktherstellern. Also sie werden von zwei Seiten bezahlt. Ne? Und damit werden nie deine Interessen zu 100% verfolgt als Kunde. Und die Idee von Quirin, von der Quirin Privatbank und von Quirion, das ist quasi unser digitaler Ableger, ist, dass wir eben provisionsfrei arbeiten. Das heißt, wir werden vom Kunden ausschließlich bezahlt und fertig. Und das ist alles. Das ist die Geschichte. Das ist so, wie wenn du zum Steuerberater gehst. Der wird ja auch nicht vom Finanzamt noch bezahlt, sondern hoffentlich nur von dir. Und das ist quasi die Idee der unabhängigen Beratung, die übrigens vielleicht nach wie vor in Deutschland spannend ist und neu ist, aber in Amerika oder in angelsächsischen Ländern gang und gäbe. Mittlerweile ist es sogar so, dass du in England alle Finanzdienstleister und Banken so arbeiten müssen wie Quirin, auch in Holland. Also die haben schon komplett über ein Provisionsverbot komplett umgestellt. Und dort ist es so, dass der Berater oder die Bank immer ausschließlich vom Kunden bezahlt werden muss.
Ich habe es auf eurer Seite oder ich habe es im Vorfeld in der Recherche mal geguckt. Es ist aber immer noch ein Exot in Deutschland, ne? Wenn es 2006, glaube ich, gegründet, ne? Und es ist immer noch nicht gang und gäbe. Also ich finde es ja vom Prinzip her, weil mich stört es auch enorm. Ich habe damals auch so, weiß ich nicht, während des Studiums und Versicherung und dann schimpfte sich mein Berater auf Vermögensberater, ja. Dabei war er im Kern, und das ist ein guter Freund von mir, auch, ich bin auch
Immer
nicht
noch,
böse,
wow.
ja. Ich bin auch absolut nicht böse. Er wusste wahrscheinlich damals auch noch nicht alles und so weiter, alles gut, ja. Aber ich sehe das schon als systematischen Fehler auch da drin, dass man eben sehr, ich meine, welches Produkt wird er mir verkaufen, ja, wenn er wird er immer das Beste verkaufen oder eben das, wo er am meisten Provision bekommt? Und wenn er rein wirtschaftlich agiert, ja, wahrscheinlich auch mal das, wo er mehr Provision bekommt, ja, will ihm da nichts unterstellen. Aber in
Nein, das.
Deutschland gibt es trotzdem sehr wenig so etwas, oder?
Also Punkt 1 ist am Ende natürlich immer so, dass die Bank oder auch der Berater die Produkte verkaufen, die natürlich auch vorteilhaft sind für Sie, für die eigene G&V. Das ist, glaube ich, ganz menschlich, aber es ist am Ende zum Schaden des Anlegers. Ne? Und von der Seite gibt es eben in den anderen Ländern, wie ich erzählt habe, quasi ein Provisionsverbot, dass man sagt, das kann nicht sein, weil der Kunde eben nicht diese Transparenz hat. Der versteht es nicht, der kann das nicht durchblicken. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, ich mache eben den Ordnungsrahmen so, dass es eben keine Provision mehr gibt. Die Frage, also wie gesagt, in anderen Ländern ist es zu 100% schon der Fall. Also von der Seite her sind wir noch, ich sag mal, Entwicklungsland. Da gebe ich dir recht. Aber in Teilbereichen ist es so, dass die Kickbacks verboten sind. Zum Beispiel im Rahmen von Vermögensverwaltung sind die mittlerweile verboten, auch in Deutschland. Also wenn du so willst, in Teilbereichen ist das Prinzip schon übernommen worden. Aber in dem ganz, ganz großen Bereich des Produktverkaufes, und das herrscht ja immer noch vor in Deutschland, ist es nach wie vor der Fall. Mal gucken, ob sich da was ändert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in dem Programm der Grünen zum Beispiel ist das Provisionsverbot aufgenommen. Und ich würde jetzt mal die These aufstellen, keine Ahnung, ob die das durchbekommen. Ich will mich auch nie auch darauf verlassen, aber in jedem Fall werden die Grünen da einen stärkeren Einfluss oder wir werden in der Regierung sein, lass mich mal so formulieren. Ich glaube, da muss man kein Prophet sein. Und damit würde ich mal sagen, geht es tendenziell den Provisionen schon an den Kragen. Mhm.
Und sag mal, du jetzt persönlich als Investor, ich habe in einem Podcast von dir gehört, dass du die erste Aktie, ich glaube BASF war es sogar, hast du im Alter von 14 Jahren in so einem Dreierkonstrukt mit deinem Vater und deinem Bruder zusammen gekauft. Jetzt kriege ich auch einen Sohn im September und jetzt ist meine Frage, wie haben es deine Eltern denn geschafft, dir so früh ein Interesse an diesem Thema Aktien zu vermitteln?
Ja, also für mich war das wirklich ein einschneidendes Erlebnis, an dem ich mich erinnere. Deswegen habe ich das auch in dem Podcast Klug anlegen, den ich mache, erwähnt, weil das meine erste Erfahrung war. Das war wirklich 140 Euro oder 105, nee, Entschuldigung, Mark war das damals, die wir zu dritt angelegt haben. Also schon eine schwindelerregende Summe. Aber egal, das war damals für mich, ich fand das dann total faszinierend. Dann wurde ich zur Hauptversammlung eingeladen und ich habe Unternehmensnachrichten bekommen. Das war, also ich fand diese Welt irre. Und wir haben dann so ein bisschen auch ein paar mehr Sachen noch gekauft und so weiter. Dann ist es auch mal wieder eingeschlafen Richtung Abitur. Und bei mir kam dann der ganz große Kick, kam während meiner Bundeswehrzeit. Da hatte man einfach viel Zeit. Und wir waren dann mittags immer quasi unserem Raum waren wir und haben dann Telebörse geguckt. Da bist du wahrscheinlich zu jung, um das zu kennen. Aber das war quasi die erste Börsensendung in Sat.1 und die lief jeden mittags live von der Börse. Und ich fand das so irre. Und wir waren dann wirklich, so wie es ging, jeden Tag vor der Glotze gesessen und haben fasziniert zugehört. Und das habe ich dann eben, habe ich ja schon ein bisschen erwähnt, dann weitergelebt. Während des Studiums, da war ich in so einem Börsenverein. Also es waren Studenten, die sich getroffen haben. Waren wir immer, haben uns, jeder hat was ausgearbeitet zu einem bestimmten Thema und dann haben wir darüber diskutiert. Und das waren so die großen Elemente, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie kannst du deinem Neugeborenen, ist natürlich nur ein bisschen schwierig, aber wenn er dann älter wird, sozusagen an deiner Begeisterung ihn ein bisschen teilhaben zu lassen, ich glaube, das macht riesig Sinn. Und ich habe mal zum Spaß ausgerechnet, wenn meine Eltern 30.000 Euro zu meiner Geburt zur Seite gelegt hätten, nichts dazu gezahlt hätten, dann wäre es jetzt nach der Entwicklung der Märkte eine knappe Million. Und daran siehst du schon sozusagen diese Kraft der Kapitalmärkte, ne? Was durch diesen Zinseszinseffekt, was die Menschen immer unterschätzen, dass du, ich sag mal, mit relativ überschaubaren Summen am Ende auch ein Vermögen kreieren kannst. Und deswegen wäre mein Rat, leg einfach was zur Seite für ihn. Und wenn es geht, vielleicht nur ein bisschen regelmäßig sparen und dann kann er sich freuen, dass er vielleicht, wenn er Familie gründet oder studieren will, schon so eine gute Startsumme hat. Und ich glaube, mehr kann man sozusagen als Eltern nicht mitgeben.
Okay, und das sind ja dann auch ein paar Jahre, seitdem du 14 warst. Also dein Alter will ich nicht nochmal betonen, weil das stört dich, ja.
Alles aber gut, nein, ich komme damit zurecht.
Also es sind ein paar Jahre und du kennst ja jetzt aus dem ersten Teil, wo es um dich als Unternehmer ging, meine Frage, und du verstehst ja inzwischen auch meinen Ehrgeiz, nicht dieselben Fehler zu machen wie andere Menschen. Deswegen die Frage, was waren denn jetzt rückblickend 38 Jahre Börsenerfahrung deine wichtigsten Learnings und auch deine wichtigsten Fehler?
Also ich würde nur gerne eine Sache klarstellen. Ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, dass man als Unternehmer auch Fehler machen muss, dazu, das meine ich auch so. Ich glaube, das ist so und man muss eben dann auch korrigieren. Ich glaube, das ist ganz menschlich und wichtig. In Bezug auf die Börse ist es aber so, man muss wirklich die Fehler nicht machen und man kann sie vermeiden, indem man, da gibt es wirklich genügend Bücher und genügend auch mein Podcast, wo wir, ich sag mal, ganz einfach erklären, wie man richtig Geld anlegt. Und von der Seite her, die Fehler kann man sich echt sparen und die muss man nicht machen. Aber zurück zu deiner Frage. Also mein Learning 1 ist, dass das Traden habe ich ja bei Consors selber gemacht und davor war ich noch ein verrückter, also wirklich ein verrückter Trader. Aber on the long run funktioniert das nicht. Du kannst kontinuierlich nicht die Märkte schlagen. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige sozusagen Weisheit, die aber eigentlich auch wissenschaftlich klar ist. Ne? Es gibt immer wieder Menschen, die Märkte schlagen, aber leider ist es halt nicht so, dass die das dauerhaft die Märkte outperformen. Und diese Erkenntnis ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das wäre Punkt 1. Und da schließt sich dann sozusagen direkt an, dass es so diesen einen heißen Tipp nicht gibt. Also ich erinnere mich noch an mein erstes Praktikum in der Anlageberatung. Und da irgendwann hat also der Senior-Anlageberater dann mir so einen Zettel unterm Tisch geschoben. Da war dann wirklich so ein heißer Tipp. Und das ist wirklich, wirklich lustig, weil es passierte genau das, was passieren musste. Es war irgendwann dann ein Pennystock, also nichts mehr wert. Und es war irgendeine Goldmine, eine kanadische Goldmine. Und ich dachte wirklich, jetzt habe ich also den ganz, ganz heißen Tipp von diesem seriösen, erfahrenen Anlageberater bekommen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass dir klar sein muss, es gibt den heißen Tipp nicht. Und wenn dir schon jemand sagt, dass irgendwelche Renditen sicher sind, das ist vielleicht auch nochmal ein Nebenaspekt. Das gibt's auch nicht. Es gibt keine Renditen und schon gleich gar keine hohen Rendite, die ohne Risiko sind. Also je mehr Rendite da ist, desto höher ist eben das Risiko. Das ist eine Binsenweisheit, aber ich weiß nicht, wie viele Zahnärzte das in Deutschland immer wieder vergessen, weil sie wieder irgendwelche Produkte kaufen, die am Ende den Bach runtergehen und mit hohen Renditeversprechen waren. Was auch ganz wichtig ist, das wäre jetzt das vielleicht, ich glaube, der dritte oder vierte Tipp, dass sich die Märkte immer wieder erholen. Ich sage mal, es ist ein ganz einfacher Grundzusammenhang. Also wenn du eine Aktie kaufst, dann kaufst du ja sozusagen eine unternehmerische Beteiligung. Und diese unternehmerische Beteiligung, die muss, solange wir in einer Marktwirtschaft leben, und muss die mehr Rendite abwerfen, als wenn ich jetzt der Bundesrepublik Deutschland Geld verdiene, weil die unternehmerische, das Unternehmertum eben ein höheres Risiko hat. Und das ist eben statistisch, kann man das auch ausrechnen, das ist ungefähr so gute 6% Unterschied zwischen sozusagen einer sicheren Geldanlage und einer unternehmerischen Geldanlage. Und wenn man das versteht, dass Aktie eben keine Spekulation ist, sondern eine unternehmerische Rendite, dann ist es sozusagen ganz einfach, sozusagen diese unternehmerische Rendite zu ernten, indem ich sozusagen ganz breit in einen Markt investiere und eben keine Einzelaktien kaufe, sondern ganz, ganz breit diversifiziere über die gesamte Welt. Und dann bekomme ich, wenn du so willst, die unternehmerische Rendite. Und zu dem Punkt, dass Märkte sich erholen, nochmal, das ist eben ganz klar, solange die Marktwirtschaft funktioniert, muss eben die unternehmerische Rendite höher sein. Also werden sich die Märkte auch wiederholen. Deswegen darf man keine Angst haben vor Crash, sondern man muss eben ein Risikolevel aussuchen, was man aushält. Ne? Nicht jeder hält aus, dass man die Hälfte weg ist. Manche nur halten aus, dass man 20% weg ist. Dann darf man halt die Aktienquote nicht so hoch wählen. Naja, also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, dass sich Märkte wieder erholen. Und deswegen muss man ganz einfach Nerven behalten. Am Ende schlägt eben keiner den Markt. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist ganz wichtig, wenn man sozusagen breit und mit kostengünstigen Produkten breit diversifiziert in die Märkte investiert, dann macht man schon vieles richtig.
Jetzt hast du zuletzt gesagt, am Ende schlägt eben keiner den Markt. Also ein paar schlagen den ja doch. Und wir Menschen, wir wollen ja ganz gern glauben von uns selbst, ja, dass wir immer was Besonderes sind. Ne? Also ich glaube, jeder denkt von sich selbst, dass er immer was ganz Besonderes ist. Da kann man fast jeden Menschen fragen. Wie lange hast denn du persönlich versucht, den Markt zu schlagen?
Ja, eine super Frage. Also das ist genau übrigens das Problem, was du gesagt hast. Ne? Man findet sich gut und glaubt, das funktioniert. Also ich habe sehr intensiv tatsächlich vor meiner Konsorszeit, am Anfang der Konsorszeit noch, wenn du so willst, spekuliert oder gezockt. Das, denke ich, waren mal overall ja, vielleicht 10 Jahre, bis ich die Erkenntnis gewonnen habe, dass man eben dauerhaft den Markt nicht schlagen kann. Und mein Glück war, ich habe also am Schluss wirklich auch Terminbörse, Optionen und so weiter, also schon sehr spekulative Geschichten gehandelt. Aber mein Glück war, dass ich zumindest damals dann am Ende mit einer Null rausgekommen bin. Und kurz bevor es dann in das Minus rauschte, habe ich noch die Kurve gekriegt. Und dann war, ehrlich gesagt, durch diesen unternehmerischen Stress bei Consors hatte ich keinerlei Zeit mehr und habe dann tatsächlich erst sozusagen in der Phase, in der Endphase von Consors dann angefangen, wieder, wie ich gesehen habe, ja, meine Kunden machen sich selber kaputt, zu überlegen und sich mit diesen ganzen Anlagethemen zu beschäftigen.
Und wie sieht deine Anlagestrategie heute aus?
Ja, vielleicht noch eine Bemerkung oder wie kann man vielleicht sich da auch selber im Griff kriegen? Mhm. Weil ich will ja nicht den Menschen sozusagen den Spaß an der Aktie und am Zocken vermiesen. Aber was hilft ist, dass man sagt, man packt mal 20 oder 25% in sozusagen eine Schublade, wo ich sage, da spiele ich, da habe ich Ideen, da kaufe ich eine Tesla, da kaufe ich dies und jenes, da kaufe ich jetzt irgendwelche Unternehmen, die auf den Mars fliegen wollen oder was auch immer. Ja? Dass man irgendwo sich selber so eine Schatulle macht, aber den Großteil des Vermögens wirklich ganz breit anlegt, breit diversifiziert, ohne dass man Prognosen macht und sozusagen einfach sozusagen diese unternehmerische Rendite abschöpft. Und wenn ich diese zwei Schubladen hier aufmache, dann glaube ich, bin ich auf einem ganz, ganz großen Weg. Dann kann ich ein bisschen Spaß haben, kann ein bisschen lernen. Und auf der anderen Seite baue ich eben, sagen wir, über diesen strukturierten Anteil meinetwegen 75-80% Vermögen auf. Und wenn ich das dann noch mit dem Sparplan garniere, dann ist richtig gut.
Jetzt hast du, finde ich, zwei Extreme. Also Extrem Nummer eins ist breit diversifiziert in den Markt, also breit wie möglich, höre ich raus, versus zocken. Gibt es nicht noch einen Schritt dazwischen? Also zum Beispiel zocken jetzt in irgendwelche Penny Stocks oder so etwas, ja, was du da erwähnt hast, kanadische Goldmine, keiner weiß, ob die wirklich existiert, ja, oder so, oder irgendwelche China-Aktien, wo gar nicht so klar ist, was das für Unternehmen sind und ich hau da mal rein, weil der ganze Markt jetzt gerade da irgendwie gehypt reingeht. Ich kann ja auch mich mit Unternehmen intensiv beschäftigen, Analysen betreiben und dann dort investieren. Also da ist es dann auch Zocken in deinem Sinne?
Naja, wenn du dir mal anschaust, die A, Bankanalysten oder B, aktive Fonds, die ja, wenn du so willst, ja nicht den Index kaufen, sondern die ja sich überlegen, welche Unternehmen sind besser und die investieren schwerpunktmäßig in diese Unternehmen, die sie für besser erachten. So, aber leider ist es so, dass, ich sag mal, grob gesagt, mindestens 80% der aktiven Fonds sozusagen den Markt nicht schlagen. Also es gibt Statistiken, dass nach 10 Jahren 2% der aktiven Manager überhaupt noch den Markt schlagen. Das heißt, deren Analyse ist im Endeffekt für die Katz. Also es bringt nichts. Sie produzieren eine Negativperformance. Es wäre besser gewesen, sie würden den breiten Markt kaufen. Was will ich dir damit sagen? Ich glaube, kein Mensch hätte den Dieselskandal als Analyst entdecken können, ne? Also du kannst nicht richtig reinschauen als Unternehmen. Das gelingt selbst den Profis nicht. Und deswegen, ja, ich finde es klasse, wenn du das machst. Aber dann würde ich sagen, das ist deine Schublade 20%. Und analysiere da, der eine zockt, der andere analysiert, der andere macht dies und jenes,
Ja.
kauft Zukunftsthemen. Und das finde ich auch gut, weil du damit dich mit den Märkten auseinandersetzt. Und das macht ja irgendwo Spaß, ne? Aber es ist trotzdem sinnvoll, sozusagen deine Basisanlage eben, wenn du so willst, komplett einfach emotionsfrei wissenschaftlich anzulegen und damit Vermögen aufzubauen. Und dafür plädiere ich, ne? Also mach 20% in deinem Style, wie du Lust hast, aber versuch sozusagen 80% ohne Emotionen anzulegen, so wie die Wissenschaft uns zeigt.
Ja, ich finde ganz gut, dass du diesen Spaßfaktor auch so ein Stück weit berücksichtigst, weil ich kenne natürlich auch die Bücher wie Gerd Komma und ich kenne diese ganze Theorie, ja, die ganzen Zitate, die ganzen Statistiken. Aber ich muss dir immer sagen, mir macht das einfach keinen Spaß, einen ETF-Sparplan da irgendwie laufen zu lassen die ganze Zeit. Ich meine, ich habe die auch laufen, aber das hätte nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt in meinen paar Jahren meine Sparquote so immens weiter hochgepusht habe. Das tue ich nur, weil es mir Spaß macht. Wenn mir etwas keinen Spaß macht, dann müsste ich mir harte Regeln aufstellen, wo ich sage, an jeglichen Mehreinnahmen kommen immer 10% da automatisch rein, ja. Aber wenn mir etwas Spaß macht, dann gehen vielleicht auch 50% da rein, weißt du? Und das ist so der Punkt, den ich zum Beispiel in diesen Büchern oft vermisse, dass dieser Spaßfaktor nicht aufgewogen wird quasi in der Sache, weil dieses halte ich für einen sehr wichtigen Faktor bei dem Ganzen, auch wenn ich vielleicht mal angenommen jetzt, ich hätte 2%, würde ich schlechter performen auf Dauer als der Markt, würde aber vielleicht fünfmal so viel jeden Monat dort rein investieren, dann könnte man das ja auch ausrechnen, was jetzt der bessere Weg wäre.
Naja, 2% dauerhaft weniger ist schon ärgerlich. Deswegen sage ich, ich mache es nur mit
Ja,
20%.
also dann, genau,
Aber
aber
ich finde, der Spaßfaktor ist wichtig. Also es gibt Studien, die zeigen eigentlich zwei Themen, ne? A, dass Leute über den Spaßfaktor mehr sparen und B, über Sparziele, ne? Also dass man sich Ziele setzt und das motiviert auch Menschen, mehr zurückzulegen. Und ich glaube, wenn man die zwei Sachen beherzigt, dann hat man genau das, was man will, dass man mehr Seite zur Seite legt und auch in jungen Jahren, so wie du, Bock hat zu sparen und Vermögen aufzubauen. Und ich glaube, das ist sozusagen ein Rat oder was mir ein großer Wunsch wäre, dass viele Menschen eben noch nicht sparen, ne? Und ich glaube, es geht nicht um die großen Summen, sondern dass man es einfach tut und dann Lust bekommt, mehr, sozusagen regelmäßig Geld anzulegen. Und ich glaube, dass es auch einfach echt wichtig ist, weil ist ja auch in der jetzigen Zeit jedes Geld auf dem Konto nach Inflation negativ Geschäft. Du hast einen negativen Realzins, aber B, wer weiß, wie viel Geld am Ende die Rentenkasse dann noch hat für euch jungen Leute, wenn du dann irgendwann mal, keine Ahnung, 70 oder 67 bist. Also das Motivieren zu sparen finde ich super. Und das kommt über den Spaß oder über Ziele. Und das kann ich nur unterstreichen. Und klar, rein wissenschaftlich gesehen kannst du den Markt dauerhaft nicht schlagen. Ne? Wenn du jetzt, wie alt bist du?
Ich bin 34.
Ja, also du hast noch gut 30 Jahre, ne, mindestens. Vielleicht auch 40 bis zur Rente, ne? Und ich sag mal, rein wissenschaftlich gesehen wird es dir nicht gelingen, in diesen über 30 Jahren den Markt jedes Jahr zu schlagen. Das wird nicht klappen.
Okay, und jetzt wäre meine Schlussfolgerung eben von dem, was du sagst, mir sozusagen breit diversifiziert, 80% mit einem Sparplan eben in die ETFs, also MSCI World, Emerging Markets etc. Aufzustellen. Jetzt hast du ja Deutschlands ersten Online-Broker gegründet, Deutschlands erste Bank, die keine Provision annimmt und Deutschlands, jetzt kommt das dritte, Deutschlands ersten Robo-Advisor. Robo-Advisor, vielleicht kannst du das kurz erklären und warum ist das vielleicht aus deiner Sicht der bessere Weg, als jetzt meine Strategie zu sagen, ich habe mir jetzt hier 9 ETFs rausgepickt, ja, mit noch ein paar Schwerpunktsbranchen und so weiter und mach da jetzt 80%, so wie du sagtest, 23% eben in meine, naja, ich habe ja Probleme mit dem Wort zocken, deswegen in meine Stockpicking-Strategie. Kannst du das erklären?
Ja, natürlich. Ich sag mal, in der Privatbank haben wir Niederlassungen, 13 Stück in Deutschland. Das macht so Sinn für Kunden, die, ich sag mal, ab 200.000 Euro anlegen wollen. So, es gibt es aber Menschen, die wollen keinen Berater. Es gibt Menschen, die digital agieren wollen. Und Quirion richtet sich an eine Zielgruppe, die sagt, ja, ich habe verstanden, auf dem Konto gibt es Negativzinsen oder zumindest mal nach Inflation habe ich negativen Realzins. So, also mein Geld, alles, was ich auf dem Konto habe, wird weniger wert. Ich habe hier irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro und ich habe verstanden, der Kapitalmarkt ist eine Alternative für mich. Ich will diese unternehmerische Rendite irgendwo mitpartizipieren. So, aber mein Problem ist, ich weiß anders als Maurice nicht, welche neuen ETFs ich kaufe und ich habe auch gar keinen Bock, mich mit diesen ETFs zu beschäftigen. So, und jetzt suche ich eben einen Partner wie uns, wie Quirion, mal auch Sieger bei Stiftung Warentest, wo ich sage, aha, den kann ich vertrauen. Dann lege ich, wenn du so willst, über Fragen, die wir dir stellen müssen, auch gesetzlicher Natur stellen, legt der Kunde mit uns quasi einen Rahmen fest und wir klären auf, was wir da tun. Und dann legen wir für ihn das Geld an und schauen aber auch regelmäßig drauf und verbessern natürlich ständig die Portfolio. Also Quirion richtet sich an Menschen, die keine Lust haben oder keine Zeit oder warum auch immer, sich nicht mit den Börsen beschäftigen wollen, aber trotzdem am Kapitalmarkt anlegen wollen. Und dafür ist es aus meiner Sicht das beste und beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was man haben kann. Und das ist eben die Möglichkeit für, wenn du so willst, ganz normale Menschen ab 500 Euro einmalig und 30 Euro pro Monat Geld intelligent anzulegen. Und ich bin überzeugt davon, dass das ein Riesenmarkt ist. Weil es gibt ja auch viele, ich habe jetzt sagen wir, mich sehr bezogen auf Menschen, die schon am Kapitalmarkt sind. Aber wie viele Menschen gibt es, die irgendwelche aktiven Fonds haben, die 2,5-3% im Jahr kosten, wo du keinen Mehrwert hast? Ne? Also es gibt so viele auch schlechte Kapitalmarktsparer neben der Zielgruppe, die noch nie dort waren, die ich gerade beschrieben habe. Und deswegen aus meiner Sicht ist das Angebot von einem Robo genial, weil es ist kostengünstig, transparent und ja, ich kann so am Kapitalmarkt und an den Renditen langfristig teilhaben.
Okay, und Robo-Advisor ist ja gerade, also seitdem ich mich mit dir und euch jetzt beschäftigt habe, lese ich überall Robo-Advisor. Also das ist quasi die selektive Wahrnehmung, glaube ich. Was hat es denn damit jetzt auf sich? Was ist denn so genial an einem Robo-Advisor? Und was für einen Vorteil bietet denn dieses Robotic quasi? Ja? Also das ist ich habe bei euch dann keinen Menschen mehr, der das macht, sondern es wird alles automatisiert, via Algorithmus nachgesteuert, umverteilt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also sagen wir, dieser Begriff Robo-Advisor ist vielleicht ein bisschen irreführend, aber ich habe ihn auch nie erfunden. Also A, gibt es ja keinen Advisor, also keinen Berater. Und da gibt es auch keinen Roboter, der wie durch mit AI gelenkt sozusagen durch die Kapitalmärkte sozusagen weise sozusagen Superrenditen erwirtschaftet. So, deswegen am Ende ist das, wenn du so willst, eine digitale Geldanlage. Also ich kann durch einfache Fragen den Rahmen festlegen und dann legt letztendlich der Robo-Advisor an. Und es gibt, wenn du so willst, sagen wir vielleicht zwei Arten von Robo-Advisern. Man kann die so unterteilen. Einmal so wie Quirion, und da sind wir sind die Nummer 3 am Markt und sind aber in dem Bereich der, ich sag mal, sehr wissenschaftlich orientierten Robos sozusagen der Führende. Also wir können dauerhaft die Märkte nicht schlagen. Und deswegen ist es am besten, wir packen dir diese unternehmerische weltweite Rendite in dein Portfolio. Und unsere Intelligenz ist zu überlegen, wie können wir diese unternehmerische Rendite sozusagen in dein Portfolio packen, ne? Über Produkte. Das sind also die sehr wissenschaftlich unterwegs sind, die sagen, also ich kann über Prognosen und Market Timing den Markt nicht schlagen. Und dann gibt es die Robo-Advisor, die sagen, ja, ich will über aktives Management den Markt schlagen. Manche tun das, indem sie sagen, ja, wir machen aktives Risk Management. Aber de facto ist es auch nichts anderes, als dass ich aktiv versuche, den Markt zu schlagen. So kann man die zwei einteilen. Das kannst du dir vorstellen, nachdem ich ja doch schon ein paar Jährchen 38 Jahre am Kapitalmarkt unterwegs bin. Ich habe viele Menschen gesehen, die den Markt schlagen, immer wieder, aber eben nicht dauerhaft. So, und wir reden ja über Zeithorizonte, dass du hast jetzt noch über 30 Jahre Geld anlegen. Und dann hört übrigens die Geldanlage noch gar nicht auf, weil da hast du ja noch mal mindestens 20 Jahre, wo du auch an den Kapitalmärkten bist. Und deswegen sagen wir, du kannst dauerhaft den Markt nicht schlagen. Du hast so lange Anlagehorizonte. Deswegen ist das Mumpitz, den Menschen einzureden, dass du über Risikosteuerung und bla 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 am Ende den Markt schlagen kannst. Und diese zwei Richtungen gibt es von Robos. Per se halte ich aber die Roboter, egal welchen, immer für besser als jetzt einen aktiven Fonds. Weil ich habe wesentlich geringere Gebühren in diesem Robo. Und ich habe die Transparenz. Also selbst wenn ich bei einem Aktiven bin, ich sehe ja, was der tut. Ich kann also sehen, was die machen. So, und wenn ich dann irgendwie keine Lust mehr habe, weil ich sage, das machen die nicht gut, dann gehe ich halt zum Beispiel zu Quirion. aber dass es kostengünstig ist und diese Transparenz ist, das ist einfach genial. Das dauert eine Zeit, bis sich das in Deutschland durchsetzen wird. Aber aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt vergleiche gegenüber einen aktiven Fonds. Das ist Müll, viel zu teuer.
Okay, verstanden. Und sag mal, Aktien, also bei mir, ich fahre ja quasi zweigleisig. Also einmal den Weg mit meinen Aktien, die ich schon als Ziel auch habe, immer mehr Richtung ETF zu verschieben, gerade aufgrund meiner Learnings, die ich auch hatte mit Gerd Kommer zum Beispiel. Ja, es gelingt mir mäßig. Ich bin aktuell genau bei der umgekehrten Quote, also 20% ETF, aber hat sich schon verbessert. Ja, also ich schiebe das Stück für Stück dorthin. Und das Zweite, was ich mache, sind Immobilien. Wie stehst du denn zum Thema Immobilien? Und ich habe mal den Satz von dir gelesen, Betongold ist mir lieber als echtes Gold. Kannst du das erläutern?
Na ja, Gold ist ja schön und glänzt wunderbar. Aber es hat ein Problem, es wirft halt nie Erträge ab. Es gibt keine Rendite, nichts. Sondern der Goldpreis wird ja bestimmt dadurch, dass irgendjemand anders auch Gold haben will. Und also nur über Angebot und Nachfrage. Und was noch ärgerlich ist, die Lagerhaltung kostet ja auch Geld. Es sei denn, du vergräbst es im Garten. Aber da bitte gib mir Bescheid, damit ich dann auch mal abends nachsuchen kann. So, und das ist der Nachteil von Gold. Deswegen, ich sage immer, ja, wer Gold haben will, das ist total in Ordnung. Aber 5%, meinetwegen plus minus 2%, aber das war's dann auch. Und bitte schau nicht auf den Goldpreis, sondern das hast du dann und das ist sozusagen deine Versicherung und fertig. Aber Gold, und das solltest du dann schon auch übrigens in einer Art physischen Geschichte machen, so wie ein Xetra Gold, damit du nicht diese Rolling-Kosten haben, bla bla bla, egal. Also deswegen bin ich kein sonderlich großer Fan. Das ist mehr eine Versicherung, Gold. Und Immobilien bieten natürlich schon die Chance, dass du eben auch Renditen hast, wenn du es jetzt als Anlage siehst. Also wenn du da nicht das selber nutzt und die Nutzung selber finde ich natürlich auch klasse. Ich weiß jetzt nicht, wie du dein Geld in Immobilien anlegst, aber Eigennutzung, würde ich sowieso sagen, ist eine gute Idee. Das ist auch was Emotionales und gehört ja auch vielleicht zum Lebensgefühl, dass man genau in einer Immobilie wohnt, wie man sich das eben so vorstellt und will. Das muss man eigentlich auch nochmal trennen, aber wenn du sagen Immobilien als Finanzanlage, dann ist es aber auch am Ende auch eine Frage sozusagen einer Rendite, die du da erzielst und natürlich hast du auch eine Chance auf Wertsteigerung und das ist mir allemal wesentlich lieber als jetzt ein Goldbatzen, der irgendwo rumliegt oder gar vergraben ist.
Okay. Ja, vielleicht abschließend nochmal die letzte Kategorie, ein, zwei Fragen. Ich habe ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht, wie der Titel war, aber so mal grob den Rat, den ich meinem 18-jährigen Ich geben würde. Also welchen, in Anlehnung an diesen Titel, in welchen Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
Also das finde ich schon echt eine schwierige Frage.
Ja, nur schwierige.
Ja, das ist, also da muss man wirklich gut drüber nachdenken. Also ich habe gelernt, ich weiß nicht, ob das ein Rat ist, mit dem jemand anders was anfangen kann, aber mein Leben hat natürlich schon sehr viele Höhen, aber auch Tiefen gehabt. Ne? Ich habe sozusagen wirklich schon wirklich ordentliche Zyklen erlebt. Und deswegen, ich würde wahrscheinlich dann am Ende meinem 18-jährigen Ich, wenn ich es treffen würde, mitgeben, ja, das Leben ist nicht geradlinig, wie du vielleicht denkst, sondern das hat eben starke Zyklen, auch Höhen und auch Tiefen. Und ich glaube, im Nachhinein, ich würde lieber diese Höhen, hätte ich viel lieber noch intensiver und bewusster genossen und erleben wollen. Und ja, das wäre eigentlich, glaube ich, mein Rat an mir selbst oder so ähnlich.
Okay. Und sag mal, oftmals lese ich in Biografien, dass es so bestimmte Dinge gab, die eine besonders positive Auswirkung auf ein Leben hatten. Also zum Beispiel, dass Menschen Meditation für sich entdeckt hatten und dann war das irgendwie das Tool, was sie wesentlich weitergebracht hat im Sinne von dieses Tool zum Beispiel hatte die größte positive Auswirkung auf ihr Leben. Gibt es rückblickend ein Tool, eine Routine, irgendetwas, was eine besonders positive Auswirkung in deinem Leben hatte, was du was du sagen würdest, Maurice, das musst du machen?
Ja, also ich glaube, jeder Mensch ist anders. Aber wenn du jetzt Routinen meinst und nicht einzelne Ereignisse, Routinen würde ich ganz klar sagen, für mich ist sozusagen der sportliche Ausgleich wichtig. Also ich bin jetzt nicht jemand, der meditieren kann. Ich habe irgendwie, das ist nicht so mein Ding. Also mir tut es gut, mich sportlich zu bewegen und dann kriege ich den Kopf irgendwo frei. Das ist vielleicht jetzt eine tägliche Routine. Aber wenn du sozusagen die ganz großen Lebenspunkte meinst, was dort sozusagen Auslöser war, du hast es ja eingangs erwähnt, Consors wurde verkauft. Das lag jetzt nicht an Consors und der Krise, sondern an dem familiären Unternehmen, was in eine schwierige Lage geraten ist. Und es wurde dann eben verkauft und danach wurde letztendlich ich verkauft an den heutigen Besitzer von Consors, der BNP Paribas. Und ich glaube, ja, sozusagen, für mich war das wichtigste Ereignis sozusagen in meinem Leben, dass ich dann gesagt habe, irgendwann, wie ich da ausgestiegen bin nach einem Jahr, ich habe viel Shit erfahren, ne? War auch Geld weg, Vermögen weg. Und dort dann einfach wieder anzufangen und quasi Quirin zu machen, das war wahrscheinlich für mich sozusagen, jetzt vielleicht nicht im Sinne von Lebensroutine, die du gemeint hast, aber es war für mich sozusagen, dieses Aufstehen und Weitermachen und nach vorne gucken und zu sagen, was willst du noch tun? Das war für mich wahrscheinlich der Auslöser, der für mich im Leben der wichtigste war.
Und jetzt auch nochmal für dich persönlich, wenn wir so über Erfolg oder wenn ich mich viel mit dem Thema Erfolg beschäftige, jeder definiert Erfolg ja irgendwie auch anders. Wie definierst du Erfolg für dich?
Also in Deutschland ist es doch simpel. Mercedes oder ein Porsche, heute vielleicht ein Tesla und dann ist man erfolgreich, oder?
Ja, musst du mir sagen, ja.
Nein, also ich definiere mich schon sehr stark, ob am Ende so eine unternehmerische Idee auch funktioniert. Und also wenn ich mich freue über den Erfolg, wir betreuen jetzt über Quirion, Quirin 40.000 Kunden mit 5,3 Milliarden und so weiter, das erfreut mich. Dass ich irgendwie glaube, dass ich jetzt hier 40.000 Menschen irgendwie besser Geld anlegen und wir irgendwie dabei helfen, das auf einer anständigen Art und Weise, das macht mich glücklich und erfreut mich. Man vergisst es oft. Aber ja, dann in so einem Tag wie heute, wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, dass ich heute über Erfolg reden muss, dann fällt einem das ein. Also das ist tatsächlich schon das, was mich am Ende glücklich macht.
Ja, dann habe ich eine Nachricht, die dich auch wieder glücklich macht, weil mich hast du nämlich schon mal auch wieder, mir hast du einen weiteren Anstupser. Ich glaube, ich brauche manchmal mehrere Anstupser, um eben von meiner Einzelaktienstrategie Stück weit wegzukommen. Da hast du mir heute wieder einen wesentlichen Impuls gegeben. Und dafür danke. Danke auch für deine Zeit, für deine eine Stunde, die du heute genommen hast. Und ich konnte viel, viel mitnehmen und bestimmt auch die anderen. Im Nachhinein werde ich den Stream dann auch bei mir in den Podcast stellen und auch bei YouTube. Ich glaube, so in der Woche abends ist immer, naja, die Menschen haben viel zu tun, deswegen, ich glaube, viel, viel mehr Menschen werden das im Nachhinein noch ja, sich anhören. Ja, danke, Karl.
Ja, danke, Maurice, hat Spaß gemacht.
Mir auch, bis dahin, ne? Ciao.
Ja, danke, tschüss.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.